Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Wir sind zurück im Mutterschiff. Es gibt keinen Ort, den er während seiner Eishockey-Karriere öfter gesehen hat, inklusive Kraftkammer und Sauna.
Das stimmt.
Ein Kraftkammer war für ihn, glaube ich, so wie Mordor. Er war definitiv nicht dafür bekannt, sich komplett zu verausgaben, aber wahrscheinlich einer der talentiertesten Torleit, den wir in Klagenfurt jemals gesehen haben. Müsliche Busche hat mal laut, du musst noch ein bisschen warten.
Boah, nein. Hey, du bist aber on fire.
Angriffslustig.
Ja. Ja. Cool. Tag mal.
Aber ich glaub, wir
du gehst ein bisschen aus dir. Das letzte Mal warst du ein bisschen.
Bei mir, wäre zum Beispiel lieber, wenn du in dir drin geblieben wärst.
Oh, nice.
Blödsinn. Kommen wir zum Punkt. Yep. Wir haben heute einen Gast, der wieder eine. Wir sind jetzt draufgekommen, wie viele Leute bei KC und VSV gespielt haben.
Naja.
Auch schon einige.
Immer mehr worden mit der Zeit.
Einen weiteren Doppelstadtbürger haben wir heute bei uns. Machen wir uns kurz. Servus, René Svetter.
Servus, René Svetter.
Ja, servus, Freunde.
Dass du da sitzt, hat einen etwas merkwürdigen Grund.
Du musst jetzt einmal sagen, wo wir überhaupt sitzen.
Ah, ja, genau. Das machst du. Das machst du.
Nein, ich kann das nicht, weil ich bin seriös.
Historischer Boden.
Das stimmt. Bah. Hier wurden Meisterfeiern gefeiert, des KAC.
Ja.
Teilweise mit Schiedsrichtern.
Mit Schiedsrichtern, Fans. Man hat mehrere
Gegner.
Titel gefeiert.
Gegner.
Wir haben gerade gehört, dass auch Mobiliar dabei zu Bruch gegangen ist, versehentlich. Eisenstangen, die aus der Wand gefallen sind, aus Grissen
Stahlstangen,
die verbogen sind.
Stahlträger,
ja. Wir sitzen in.
Ja. In Gerti Höferers.
Theatro.
Nein, Theatro kannst du das gar nicht sagen, weil das ist eigentlich. Das ist so wie die Höhle des Löwen.
Tempel des Todes.
Tempel des Todes.
Aber jetzt machen wir es kurz. Servus René Svetter, wir freuen uns unglaublich, dass du Zeit hast. Leider der Grund ist kein angenehmer. Du bist im Moment verletzt, klingt echt scheiße für einen Dormann, muss man auch sagen, eine Scheibe ins Gesicht kriegt.
Ja, das klingt nicht so geil.
Auf der Bank draußen, wie du aus dem Dunkel aufgetaucht bist, aus Gertis Theatro-Dunkel. Eigentlich sieht man nichts. Wenn man von der schönen Seite weggeht, dann merkt man schon, dass du was abgekriegt hast. Vielleicht bevor wir zu dir kommen, was ist denn mal passiert?
Tja, soll ich wirklich erzählen, oder?
Das hilft nichts.
Ja,
da musst du jetzt durch.
Nein, also es war so, mit dem Schmiede haben wir gerade ein bisschen gequatscht. Also das ist unser Equipment Manager, der was die Tür macht. Und dann haben wir halt ein bisschen geblödelt und ich frage ihn, ob ich auf der Seite da irgendwas habe, so ein Pickel oder irgendwas. Und dann sagt er so, oh mein Gott, da müssen wir den Doktor holen. Und lachen wir halt beide und ich traue mich wieder zurück zum Spiel und auf einmal von links, bam. Ja, Scheiben.
Was ist passiert?
Ein harter Rim.
Ja, ein harter Rim. Ja. passiert ist das, dass das Jochbein gebrochen ist und ja, also, ja, das andere sieht man glaube ich, aber es schaut gar nicht so schlimm aus, finde ich.
Nein, wenn man es ein bisschen überschminkt, kaum zu sehen.
Ein bisschen Make-up, dann geht alles.
Ja, aber wirklich, wo ist das Make-up, zeigt er von euch?
Ich habe ja ihn eingeladen zum Podcast und habe gesagt, du, normalerweise könntest du das eh spielen, weil der Goalie hat eh einen Helm auf, also was soll das schon großartig sein, oder?
Naja, schaut absolut ready aus. Also eine Auge flimmert zwar ein bisschen, aber was soll
das? Na gut, so lange ist das mehr passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Gott
sei Dank. Nein, also das wäre ja ein bisschen weiter auf, dann wäre wahrscheinlich das Auge und unten weiter ist halt die Galerie heraus, ne?
Also. Galerie für Nicht-Eishockey-Kenner.
Das Esszimmer.
ja, da musst du aus dem Röhrle essen, einmal drei, vier Monat wahrscheinlich. Ja.
Wir haben noch nicht so viele Torleute bei uns gehabt, aber vielleicht, bevor wir einsteigen in der Karriere, illustre Karriere, du bist ja doch ein bisschen ein bunter Vogel. Wie ist es überhaupt zum Eishockey gekommen bei dir? Und vor allem, Tor, warst du der schlechteste Eisläufer? Bist du das letzte Mal beim Wöllen übrig geblieben? Was ist da passiert?
Ja, also es ist eigentlich so losgegangen, dass wir vor der Schule immer Landhockey gespielt haben. Und ja, und dann sind wir halt irgendwann dazugekommen. Die Eltern haben das immer dann gesehen und haben sich gedacht, was tun denn die da überhaupt? Das schaut ja nicht eigentlich so geil aus, oder? Aber hab's auch Spaß gemacht. Und dann hat es halt irgendwann dann einmal nicht mehr gereicht. Dann haben wir gesagt, ja, wir würden gerne zum Eishockey. Da haben wir ja mal die Eltern mal geschaut, okay. Ja, und das war so eine ganze Bande. Und übrig geblieben bin ich eigentlich nur ich im Endeffekt. Und ja.
Die Profisportler?
Nein. Die haben dann bald einmal wieder aufgehört.
Okay.
Ja, denen hat das nicht so getaugt. Und mir hat es eigentlich getaugt. Und dann war ich ein Jahr als Spieler, Verteidiger. Nummer 4 habe ich auch gehabt, wieder Scott Stevens.
Oder der,
auch den gleichen Körper.
Ja, genau.
Toni Pfeffer, oder? Hat er nicht. Nein, der hat einen Schwacher
gehabt. Ja, und dann habe ich mir aber gedacht, dann habe ich, früher war es noch der Christian Fendt, der war in der ersten Mannschaft der Tormann, dann war es der Banker und das waren halt so meine Anfangsidole. Und denen habe ich dann halt immer zugeschaut und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt muss ich ins Tor. Also, ja. Und so ist das gegangen. Der Papa hat dir gedacht, na, der geht mir den ins Tor.
Aber. Weil teuer. Aber die Toilette waren die einzigen, die die Ausrüstung vom Verein gekriegt haben. Am Anfang, oder?
Boah, auf das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber du hast sicher was gekriegt, aber das war noch die braune, ja, braune Sache
direkt, mit den Löchern. Direkt über, die tschechische, über den, ja, genau, tschechischen Waldabschnitt nach Österreich.
Okay, dazu muss man sagen, er hat es nicht erwähnt, aber er ist ja ein Zugraster, wie man in Kärnten sagt, nämlich aus dem Ländle. Und du warst teilweise der Ländle-Connection, die dann quasi zum KC gekommen ist. Erstens einmal, warum habt ihr sich damals für einen KC entschieden? Und B, über die Ländle-Connection müssen wir reden. Herberger und Svette.
Herberger haben wir schon einmal gehabt, gell?
Haben wir schon gehabt.
Die Nachbesprechung war, irgendwann einmal hat die geändert um 2-3 in der Früh oder so.
Das stimmt, bei dir daheim, im Wohnzimmer, ja.
Ganz schlimm.
Ja, egal. Als Profi also gespielt.
Alles journalistische Distanz.
Aber journalistische Distanz war dann bis zum Kühlschrank. Aber erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, die Ländle Connection? Ihr habt zusammen gewohnt.
Ja, ist richtig, ja. Wir haben 4 Jahre dann schlussendlich dann zusammen gewohnt, ja.
Wie oft habt ihr euch gesehen?
Ja, wir waren jeden Tag beieinander. Wir haben am Nachmittag eigentlich, ja, wie es üblich war, dann heim, natzeln, ein kurzes Schlaferl eingelegt und dann waren wir wieder, ja, nachtaktiv. Wie ein Hamster.
Er meint natürlich die Partien und die
Training. Ja. Nein, ja, natürlich.
Ich habe es in den Check geschaut danach quasi.
Ja, Vorbereitung halt auf den nächsten Tag. Ja.
Die Frage, die ich nicht beantwortet hast, wie ist dazu gekommen? Wie zum KT?
Ist es so gegangen. Also mein Papa ist ja eigentlich ein Kärntner. Und darum war ich früher schon ab und zu mal KC zuschauen und das war halt für mich eigentlich, ja, ich habe die Option gehabt, nach Salzburg zu gehen, da hat mich der Divis angerufen, den habe ich dann absagen müssen, da wo er selber noch gespielt hat und ich hätte nach Wien gehen können dazu mal, aber ja, für mich war das eigentlich klar, dass ich zum KC komme und ich glaube, das war die beste Entscheidung, weil in meinem ersten Jahr, da habe ich eigentlich 20 Spiele gekriegt als 20-Jähriger, also das gibt es halt heute leider nicht mehr für die Burschen.
Stimmt, du warst 20. Wer hat euch da damals geholt zum KAC? Gerald Reismann?
Ja, muss man sagen. Ja. Er hat dann noch gesagt, ja, im Sommer wird es kommen, im Sommertraining. Und mir schon gedacht, oh weh, ja, es kann was werden.
Was ist das Sommertraining, von dem alle reden?
Warum fängt das an? 1. September.
Der hat auch schon auf der SDW-Karte geschaut, wo der Strandpass Fuß fährt. Von der Mozartstraße.
Ja, und dann war das aber so, dass da die Fußball-EM war. Und dann hat er gleich gesagt, na, da brauchst du gar nicht kommen, das ist zu gefährlich. Und ja, dann haben wir eigentlich noch ein
2008, 15 Jahre her in Wirklichkeit jetzt, gell?
Irre. Ja.
Unfassbar.
Mhm.
Aber man muss jetzt sagen, der Stefan hat das jetzt ein bisschen so in die Richtung gebracht. Natürlich lustig, jetzt nicht so ernst gemeint. Trainingsweltmeister war es keiner, aber ein ungeheures Talent. Also die wollte, du hast es selber erwähnt, die wollte Wien haben, die wollte Salzburg haben. KAC hat die dann bekommen und du bist dann später auch Meister Dortmund geworden, reden wir später noch. Wie hat sich das herauskristallisiert, dein Talent? Wo hast du das erste Mal gemerkt, da steckt mehr dahinter?
Ja, das kann ich da selber nicht sagen. Talent, ja, ich glaube, man muss trotzdem, für das Talent muss man trotzdem arbeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da der Faulste überhaupt bin, weil das geht ja so nicht, weil sonst kommt es halt auch nicht zu so vielen Spielen, was ich jetzt ja doch schon einige Jahre immer wieder meine Spiele kriegen. Mhm. Ja, aber wie soll ich sagen? Wenn es ja Spaß macht, weißt du, dann haust du halt eine und dann passt es.
Ich meine, Martin hat es richtig formuliert, das war natürlich humorvoll gemeint. Weil andererseits weißt du, du hast bei den Fitness-Tests eigentlich immer ganz gut abgeschnitten, was ich mich erinnern kann.
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Und das Zweite, aber das wissen wir von Manny. Das kannst du aber nicht schreiben. aber was noch dazu war, ich glaube, das, was der Martin gemeint hat, wie du zum KC gekommen bist, du bist Club und es war quasi KC, war eine Zwischenstation und höhere Wein und Nordamerika und so weiter. Ja, wie war das für die? Bei uns einerseits in Österreich sagt man immer, ja, die Jungen muss man ein bisschen schützen und langsam aufbauen. Andererseits, wenn man wirklich in Nordamerika will, sieht man jetzt Kaspar und so weiter. Eigentlich musst du mit 18, 19, 20 musst du weg sein. Ja. Und im Alter bist du ja zum KAC gekommen. Wie ist es damit gegangen? War das ein Druck auf dich? War das schlimm? Wie hast du dich selber gesehen?
Na, also Druck war das eigentlich keiner, weil das hat einfach nur Spaß gemacht, in so einer Liga zu spielen. Da war alles einfach nur, ja, ich sage jetzt geil. Du bist in einer guten Liga, spielst sogar deine Spiele und es läuft eigentlich, funktioniert alles gut. Hast eine Gaude mit dem Herbie auch noch oder überhaupt mit der Truppe, war einfach eingeschweißte Truppen und wir haben eine Gaude gehabt. Und naja, nachher...
Ihr wart ja da viele Junge, also du hast den Herbie erwähnt. Damals Martin Schumnig war auch noch jung, Thomas 100 Pfund war auch noch jung, also alles
Markus
Junge.
Markus Biermann,
genau, die ganze Connection, die ihr da, Klagenfurt Connection oder California Connection, wie ihr das genannt habt. Wie war das damals in der Kabine? Ihr habt da einige Junge gehabt, die hochtalentiert waren und dann natürlich Spieler, die eine brutale Karriere schon hinter sich gehabt haben. Wie hat der Mix damals so zusammengepasst?
Ja, ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir viele gute Junge gehabt haben, die waren hungrig, aber dass wir die Alten gehabt haben, die wir uns zurechtgewiesen haben, so zum Beispiel der Kira, der Hage, die waren schon so, okay, na, die scheißen uns nicht am Kopf. Also das war schon ein bisschen alte Schule auch dabei, aber das hat uns natürlich sicher auch geholfen. Ja. Also die haben uns da schon zurechtgewiesen.
Ist das jetzt kannst du sein, du kommst als junger Spieler in der Mannschaft, einer Stürmerverteidiger, okay, es erwartet jetzt keiner von dir, dass du die Liga zerschierst oder jedes Powerplay spielst. Ja. Bei einem Dormann ist es anders. Ich meine, die abgehäufterten Sprüche von Dormann ist, was nicht, 70, 80, 90, 100% von einer Mannschaft, bla bla bla, kennen wir eh alle. Aber du bist tatsächlich, du hast gespielt, du hast wirklich viele Partien gekriegt, du hast da wichtige Partien gekriegt. Wie geht man eigentlich mit dem Druck um? Wie bist du mit dem Druck umgegangen? Du bist mit 20, bist ein Kind in Wirklichkeit.
Eigentlich, ja.
Ja, also ich muss sagen, mit 20, da habe ich nicht so einen Druck verspürt. Das hat einfach, ist einfach gegangen. Es ist, wenn es läuft, dann läuft, sagt man halt so. Aber der Druck ist erst später gekommen, sage ich jetzt einmal, nach dem Meistertitel. Da gewinnst 2013 Spiele, gewinnen wir und ja, die Jahre drauf, da ist auf einmal Druck. Aber davor war für mich kein Druck da, das war einfach nur, ja, gehen wir so weit, wie es geht. Man gibt halt immer Gas und ja, und nachher ist der Druck gekommen und das war ja irgendwie fast was Neues für mich und das ist natürlich dann nicht so leicht, ja. Mit dem musst du mal umgehen können.
Du bist...
Aber das machst du eh dir selber am meisten Druck. Ja. Weil du willst ja auch mehr, du willst ja das wieder erreichen. Aber dann haben wir natürlich die Mannschaft nicht mehr gehabt. Und dann ist es halt nicht so angenehm in der Halle zum Stehen gewesen. Und ja, dann kommt halt der Druck und ja, dann funktioniert es halt eher nicht so. Aber ich muss ja auch dazu sagen, da wäre eigentlich fast noch die Möglichkeit gehabt, nach Schweden zu gehen. Also nach dem Meistertitel. Ja.
Da hakel ich mal kurz ein, oder? Warum hast du das nicht gemacht?
Ja, das hat sich dann doch leider nicht ergeben. Aber ich habe eh noch einen Klagenfurt-Vertrag gehabt. Also das wäre eigentlich so einfach eh nicht gewesen. Aber ja, man hat halt gemunkelt und das hat mich eigentlich richtig gefreut, dass das eigentlich zustande gekommen hätte können. Einfach nur, dass es einfach mal schon so ein Gerücht war. Ja.
Ausland war ja bei dir dann mit Dresdner Eislöwen so die einzige Station, naja. Eher so eine Notlösung, darf man das so sagen. War Ausland nie früher ein Thema? Hast du da nie mit deinen Agenten geredet, hey Burschen, wie schaut's aus? Ich würde gerne mal weg.
Ja, gerade zu der Zeit, wo wir Meister waren, sind, wo sich wirklich jetzt die Gespräche halt einmal da waren, da hätte es mich schon richtig gereizt eigentlich. Mhm. Aber da habe ich halt auch vom KC die Chance gekriegt, eigentlich als nominell 1er zum Starten und ja, du sagst halt auch nicht nein. Aber natürlich, wenn ich jetzt zurückdenke, da hätte ich einfach, das hätte ich durchziehen müssen und irgendwie ermöglichen sollen.
Es ist für uns auch ein bisschen komisch, weil, ich meine, kennengelernt haben wir uns, da waren wir alle noch eine Spur jünger in Wirklichkeit. Es hat sich in diesen 15 Jahren, sage ich jetzt einmal, oder ja mittlerweile mehr, fast mehr als 15 Jahren, extrem viel getan, auch auf der Position, wie mit den Torleuten gearbeitet wird. Ich meine, wir reden jetzt nicht von den 70er Jahren, aber wie hat sich das verändert? Wie bist du als junger Tormann betreut worden? Wie ist mit dir gearbeitet worden? Und wo siehst du den Vergleich, wie es jetzt vielleicht jetzt für junge Torleute ist?
Ja, also der erste Tormann-Trainer, was ich gehabt habe, Highlight auch. Aber ja, da hast du halt natürlich das Beste draus gemacht, was da halt gegangen ist. Aber das war jetzt schon ganz was anderes wie heutzutage. Also das, vergleichen kannst du es nicht. Jetzt wird halt gearbeitet, halt mehr so auf dem Butterfly-Stil und einfach auf Sicherheit, dass du halt percentage gut bist. Und früher war das halt eher so, ja, da machst du noch ein Schiffle, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ein Schiffle um oder so. Und
nein, dann, wir sind Stürmer.
Ja, der Martin und ich haben zum letzten Mal das eigene Drittel gesehen, 2017.
Ein Schiffle kenne ich nur von einer Sushi-Bar.
Ja, genau. Ja, ja, und solche Sachen hat man halt da noch. Das war voll okay, wenn man das gemacht hat. Aber heutzutage ist es mehr so eine Notlösung safe, wenn wir jetzt wirklich mal, kann ja auch noch passieren, dass sowas einmal machen müsstest.
Nicht falsch, die Frage bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn du dir jetzt die selber hernimmst und Torleuten auf internationalem Weltklasse-Niveau hernimmst, wo stehen wir da? Wie weit bist du davon entfernt und wie weit warst du davon entfernt, vielleicht den Sprung nach Nordamerika zu schaffen? War das überhaupt jemals ein Thema? Oder ist das dann irgendwann, wenn du sagst, sorry, ich weiß ganz genau, für Österreich reicht es, Deutschland reicht es, vielleicht sage ich jetzt noch eine andere Liga, aber da oben ist die Luft schon sehr dünn.
Ah ja, also ich glaube, natürlich ist man voll motiviert, nachher, dann gewinnst du eben den Meistertitel und dann bist du voll motiviert. Ja, und dann kommt der Druck auch noch, das haben wir eh schon besprochen, aber ja, irgendwann, du siehst es ja bei der Eishockey-WM, also ich war, weiß ich nicht, wie oft jetzt dabei war, 6-7 Mal bei der Eishockey-WM und Olympia und solche Sachen, und da siehst du halt wirklich die Besten vom Besten, und das ist natürlich schon auch was anderes, also da zählst du halt eher nicht mit, aber du kannst halt volle lernen von denen und du schaust denen einfach so gern zu. Also das ist schon ein brutales Niveau. Und natürlich lernst du halt auch von dem wieder. Und du willst ja einfach so sein wie die.
Ich kann mich erinnern, du hast Henrik Lundqvist getroffen, dein großes Idol.
Ja, genau, der war immer nachher dann mein großes Idol. Ja, stimmt. Ja.
Wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst, du hast ja keinen Dortmund-Trainer gehabt in den jüngeren Jahren, oder? Hat es da einen Goalie gegeben, an den du dich orientiert hast, von dem du den Stil abgeschaut hast, von dem du vielleicht sogar gelernt hast? Hat es da irgendwas gegeben in der Richtung? Weil ich glaube, so wie heutzutage mit den Jungen wird ja gearbeitet von ab der U14, Stefan, korrigier mich.
Mit den Torleuten?
Ja,
früher.
Da wird gearbeitet. Bei dir war es ja so, wann hast du angefangen als Tormann zu...
Ja, mit sieben.
Mit sieben. Wann hast du deinen ersten Goalie-Trainer bekommen?
Ja, eben, ich glaube, wir haben sogar gleich einmal am Anfang den gehabt. Ja, aber da hat einmal
er in der Woche... Er hat ihn nur ignoriert.
Nein, mit dem haben wir uns super verstanden. Das war einfach ein Highlight, ja. Und ja, das ist dann halt so weitergegangen. Ich glaube, heutzutage trainiert man da schon mit den ganz Kleinen auch schon relativ eisläuferisch und solche Sachen halt. Ja. Aber die Basics einfach für einen Tormann. Ich glaube, ist das auch wichtig. Weil,
Wer war das so dein Idol, von dem du den Stil abgeschaut hast?
Ja, also zuerst war es dann schon der Banker. Ja, dem habe ich dann Banksy. Hat da einen guten Stil gehabt, der hat mir getaugt und darum habe ich dann immer gesagt, wow, der taugt mir und das so spiele ich auch.
Jetzt, früher war es so, und das ist natürlich auch schon eine Zeit her, dass Torleute eher unbeweglich waren, statisch, schlechte Eisläufer teilweise, weiß ich, also seit den 80er Jahren wahrscheinlich nicht mehr so. Was macht einen guten Tormann heute aus? Weil in der NHL sieht man den Trend, die Torleute sind teilweise riesig, unfassbar, aber gleichzeitig extrem athletisch.
Ja.
Was macht einen guten Tormann?
Also, ich muss jetzt auch sagen, jetzt spiele ich mit dem JP zusammen und das ist wahrscheinlich der beste Goalie-Partner, was ich je gehabt habe.
Okay.
Also, wenn ich dem im Training zuschaue.
Wird der gepackt haben auch ein bisschen.
Ja, hat er gewusst.
Nein, aber davor habe ich ja immer mit guten Partnern zusammengespielt, aber da habe ich immer meine Chance gesehen, okay, der ist nichts besser. Oder Vielleicht ein bisschen, aber...
Hast du nicht mit Bernd Brückler zusammengespielt?
Mit Bernd, glaube ich, auch noch
gespielt. Herzliche Grüße an den Bernd Brückler.
Herzliche Grüße nach Finnland. Hey.
ja, und der JP, der ist so professionell. Natürlich waren viele professionell, aber was den zum Beispiel ausmacht, der liest das Spiel und die Schüsse extrem. Mhm. Und ich glaube, dass das einen richtig guten Tormann dann auch wieder ausmacht.
Ich glaube, wir müssen jetzt über KC und VSV ein bisschen reden. Du hast beide Mannschaften erlebt. Du hast selber gesagt, du bist in einer Mannschaft gekommen mit extrem viel guten Jungen. Und also ein paar Jungen, die wollten, und ein paar Alte, die auch noch wollten. Wie war die Mannschaft damals? Wer waren die Charaktere? Wer waren die Mitspieler, an die du erinnerst? Auch gern das eine oder andere Geschichtele.
Das gehen wir auf Sie noch ein, wo wir schon da sitzen
jetzt, im Theater. Jetzt bist du beim VSV. Vielleicht einmal kurz einen Vergleich.
Ja, jetzt aber beim VSV, ich sage, die Mischung passt voll gut. Also wir haben alte, die was, ja, man sagt, oft hörst du es ja, die sind ja zu alt und solche Sachen, aber ich glaube, die Mischung in der Mannschaft passt jetzt auch ziemlich gut und das erinnert mich an so eine Zeit von Klagenfurt vorher, wo wir auch ziemlich erfolgreich waren. Also von dem her bin ich da sehr zuversichtlich.
Den KC haben wir jetzt einfach übersprungen.
Ach so, ja. Aber ich sage ja, das war jetzt ziemlich so vergleichbar.
Das war jetzt die aktuelle Zeit, die er herangezogen
hat. Aber wenn du jetzt die Vereine miteinander vergleichst, vielleicht ein bisschen die Kulturen, die Einstellung, den Spielstil, wie es in der Kabine ist.
Wo ist mehr Gaude?
Nie eine geschlossene Frage stellen.
Stimmt.
Was heißt das? Vielach.
Ja, nein, das lassen wir mal weg. Ja, früher haben wir halt gehabt, den Mike Craig, der hat einen unglaublichen Schuss gehabt, den wollte es nicht mal fangen, weil der hat einfach wehgetan und solche Sachen und ja, was war denn der Andrew Schneider, das waren einfach ein paar brutale Kaliber, zum Beispiel der Herburger, der hat jetzt in Lugano gespielt und dann schreit irgendein Teamkollege, ja, er soll rauskommen, der wartet einer auf ihn und auf einmal steht der Andrew Schneider dort und sagt er, was? Eindruck Schneider, was tust du da? Ja, jetzt ist der Scout von was jetzt nicht, wenn und solche Sachen. Und
das wahrscheinlich nach Stefan Nielsen der beste Passer und Spürmer hat in der KC in den letzten 20, 30 Jahren gehabt hat.
Ja, sowas.
Damals leider eine Gehirnerschütterung, eine schwere.
Ja, genau.
Graton, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Boah, stimmt.
Ich glaube, er hat vom Graton angekriegt, war dann out, ist rausgeflogen, ist zurückgekommen. Unglaubliche Skills und ein unglaubliches Gefühl fürs Spiel.
Ja, nein, das stimmt. Ja, wir waren halt jung und wir haben unsere Gaude gemacht und halt gelernt halt von denen.
Habt ihr das realisiert, was da von den Typen auf dem Eis stehen? Ich meine, das war doch damals die Liga ein bisschen anders.
Jetzt realisierst du es wahrscheinlich mehr, weil Zule Kaliber sind in der Liga eher mau waren. In den letzten Jahren, ja. Jetzt sind halt mehr East Coast-Tippler da.
Du hast gerade den Mike Craig erwähnt. Man muss einfach sagen, ich kann mich erinnern, mit dem damals mal geredet, der hatte doch einige NHL-Partien gehabt, ein paar hundert, was ich mich erinnern kann. Und der hat da gespielt, kleine Zeitung Business Challenge. Der wollte einfach auch nicht einmal die verlieren. Also der ist ganz normal dort, hast nicht das Gefühl gehabt, dass der jetzt gesagt hat,
heute ist Gaude. Nein, da ist es gegangen um die Ehre.
Der hat einfach den Business Challenge, den korrekten ausgepackt.
Hat er für Theater getippelt wahrscheinlich, da gehört er den bezahlt.
Nein, aber ich glaube, dass das schon eine ganz eigene Mentalität ist, die man von diesen Spielern lernt. Und der kann auch sagen, ich bin jetzt aus der NHL da, hab drüben ein bisschen was gesehen, ich mache da noch ein paar Jahre Sunshine
Hockey.
Genau, Sunshine Hockey, Hauptsache ich verletze mich nicht. Nimm noch ein bisschen Geld mit. Ein bisschen golfen. Söltenheim, die sperren immer im April schon auf. Herrlich. Wie war das? Waren die wirklich so?
Nein, also die waren voll professionell. Die haben das nicht. Aber das haben wir uns schon oft gedacht. Da kommen da schon einige gute Leute her, eigentlich. Und dann denkst du, ja, die wollen jetzt ein Kamot haben. Die Konsorten hat es ja wohl auch gegeben, aber.
Namen oder Umschreibungen?
Wie hat
du brauchst keinen Namen, nein.
Glühwein Betsy, oder?
Boah, das war dein Freund, oder Stefan?
Glühwein Betsy. Wie hat er geheißen?
Sean Bates.
Sean Bates hat seine Karriere zwischen Ringelspiel und Moser Verdino liegen lassen.
Ja, genau.
Da war irgendwas, oder? Da hat es einen Zwischenfall gegeben.
du kannst besser als ich. Ich habe keine Ahnung, was damals
ja,
passiert ist.
Ja, das war's jetzt
auch. Jetzt komm, hey. Ihr könnt das nicht ankündigen und dann.
Nein, ich weiß echt nicht, was da. Aber er ist dann länger
ausgefallen. Ich war damals bei der Zeitung. Ich darf
es jetzt. Er ist ein guter Teammate. Nein, ich glaube, dass der wirklich sich. Der war an Glühwein nicht sozialisiert.
Bei Theatros Christkindl einmal.
Und hat, ich weiß nicht, ob Theatros Christkindl war.
Ich glaube.
Ja, dort haben wir dann so ungefähr das letzte Mal gesehen, auch noch, oder?
Leben.
Ja, das letzte Mal leben. Kann ich beruhigen, es ist auch seine letzte Erinnerung. Okay. Wenn du die Clubkulturen anschaust, KTVSV, was ist anders? Und ich glaube, ein bisschen was kannst du sagen, ohne dass dir gleich jemand auf die Finger klopft.
Ja, ich hoffe auch, ja. Ja, nein, also natürlich, ich sage jetzt einmal, was da halt die Heidi wettgemacht hat, das machen halt unten sehr viele Sponsoren. Also die Familie dort in Villach ist schon auch, also das ist ein brutaler Zusammenhalt einfach mit den Fans und so. Natürlich ist es in Klagenfurt auch, ist ja ganz schwer zum
Fankultur ist es wahrscheinlich nicht der große Unterschied, oder?
Nein, würde ich nicht sagen. Nein.
Aber die Herangehensweise, wie man das Budget vielleicht aufstellt.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber ich finde das einfach so familiär halt, wie sie das aufbauen, das finde ich echt stark. Ja, natürlich wird es jetzt in Klagenfurt wahrscheinlich auch viel schwerer werden, durch das, dass die Heidi halt von uns gegangen ist. Aber das wird sich dann auch noch zeigen. Oder kommen vielleicht doch schwere Zeiten, wer weiß.
Da muss ich kurz einhaken, weil du hast jetzt zweimal Heidi Horten erwähnt. Wie war wirklich das Verhältnis von der Mannschaft zu ihr? Weil sie war echt oft in der Halle, man hat gehört, sie war in der Kabine. Hat es Ansprachen von Heidi Horten an die Mannschaft gegeben?
Nein, nie. Also sowas hat es nie gegeben. Zeitweise war sie sogar einer von ihren Lieblingsspielern. Aber wenn wir jetzt wirklich so ein Team-Dinner gehabt haben, zum Beispiel Christmas-Dinner, dann haben die Leute schon gesagt, ja, Svette, du musst mit denen reden gehen. Ja, dann sitzt mit dir am Tisch und dann sagst du aber kein Wort. Das ist einfach stillschweigen. Okay.
Also keine Episoden von letzten Samstagnacht.
Das hat man öfter gehört, dass hier wirklich wichtig war, mit den Spielern auch zu interagieren.
Vor allem damals,
wenn du
daneben
gesessen bist. Ja?
Damals warst du ein junger Spieler.
Ja, schon. Das ist sehr witzig, dass ich da einer von den Lieblingsspielern war. Ja? Aber das haben sie gesagt, ich muss immer wieder mit denen reden gehen und dann war es aber eigentlich so awkward, weißt du.
Aber du hast den Vergleich, KAC, VSV. Würdest du auch sagen, dass der VSV vielleicht zugänglicher ist als der KAC? KAC schirmt sich immer ein bisschen ab, bleibt so.
Ja, auf jeden Fall. Aber was du jetzt genau oder was du jetzt genau von mir hören willst, weißt du jetzt eigentlich. Aber nein, das stimmt, ja.
Wir wissen, dass wir da jetzt nicht irgendwie in die Ecken treiben können und sagen, das ist besser oder schlechter. Ja. Du spielst ja noch aktiv beim VSV. Was mich schon interessiert ist, du bist aber durch die Gegend gebounced dann, ja, dann warst du da, dann warst du dort, dann Innsbruck und so weiter. War das nie so, dass du gesagt hast, das ist mein Plan, den ziehe ich durch, oder warum hast du nie was anderes noch probiert? Es ist ein bisschen so, du hast einen Meistertitel gewonnen, du hast im Nationalteam gespielt und alles, aber man hat das Gefühl gehabt, die letzten 10-15%, du hättest wahrscheinlich irgendwo anders spielen können. Warst du da schlampiges Talent, warst du da zu faul, hast du gedacht, nein, ich habe eh das Beste aus mir ausgeholt. Vielleicht ist es auch nur der Eindruck von außen.
Oder hast du Pech gehabt vielleicht.
Oder hast du Pech gehabt, genau.
Ja, wahrscheinlich von allem ein bisschen oder keine Ahnung, weil ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat. Ja, keine Ahnung. Natürlich hätte ich gerne nochmal in Schweden gespielt. Das wäre sowieso das absolute Highlight. Und in Schweden ist halt die Liga eher defensiv gut. Und dann kannst du als Tormann noch einmal viel besser ausschauen, als wie eigentlich in unserer Liga, wo die Liga wirklich offensiv, natürlich alle nur offensiv fahren und hinten schaust du. Und die guten Teams oder die Teams, die was dann schlussendlich gut ausgekommen, das sind die, was eigentlich am meisten Tore die ganze Saison hergeben, wenigsten Tore hergeben. Und ja, und unsere Liga ist halt da schon ganz extrem. Ja, da kannst du also als Tormann richtig schlecht ausschauen. Und das hat man auch gesehen. Man hat schon einige NHL-Toilette in der Liga gehabt. Also angefangen hat es, glaube ich, mit dem Turco oder Turco mit dem Irbe, Turco und die ganzen Konsorten. Und dann war aber da in Klagenfurt, hat es den Endras gegeben. Der hat auch nicht so gut ausgeschaut. Also
In Rot.
Und dann war noch, es hat schon ein paar gegeben. Und die haben, oder das Scott Darling in Innsbruck, und die haben alle nicht so gut ausgeschaut. Also ich glaube schon, dass das viel mit der Liga auch zu tun hat, dass da einfach offensiv gespielt wird und Bad Bounces hast überall, aber bei uns halt einfach mehr wie in einer, sag ich jetzt, defensiv guten Liga, ja, so in Schweden
die,
oder.
Die muss die Liga da aus Dortmund, glaube ich, schon liegen, dass du.
Andererseits muss man.
On top bleibst.
Andererseits muss man fairerweise sagen, ja, du hast sicher recht. Also die schwedische und die finnische Liga sind extrem bekannt dafür, extrem systemorientiert zu spielen. Partien, die 1-0, 1-1, 2-1 ausgehen. Ja. Das, was wir jetzt sehen, wieder mehr Tore, das war eigentlich das Ziel, dass sowohl die NHL, IHF haben wollten, dass die Leute in die Halle gehen und sagen, jetzt nicht da 1-0 gesehen und Fußballergebnis, sondern eigentlich wohl offensive, schnelles Eiso gesehen. Wie hat sich denn das für dich als Dormann verändert? Es hat ja immer wieder Regeln gegeben, die ja die Torleute betroffen haben. Kleinere Ausrüstung, Puckhandling außerhalb des Bereichs und so weiter. Wie hat sich das verändert? Weil wir haben ja einen Torleute gehabt, Travis Scott, der war wie ein sechster Feldspieler teilweise. Ich will keinen Verteidiger anschütten, aber der hat ein paar richtig gute Pass hinten ausgegeben.
Das war witzig. Der hat sich beim ersten Spiel haben wir gegen Klagenfurt, gegen Villach
gespielt. Dump in die Ecken, gell?
Ja, und der Stewart schießt ganz normal, also will den Dump anvisieren und schießt aber aufs Tor und der steht schon alleine hinterm Tor und die Scheibe geht rein und da ist zugegangen. Den haben sie fast zerrissen dort.
Travis
Scott. Das war ein Highlight.
Was Stefan gemeint hat, wie hat sich das verändert von der Ausrichtung oder von überhaupt?
Ja, Ausrüstung, was jetzt auch wieder die neue Regel ist, Schlittschuh-Tor. Also außerhalb des Torkreises.
Ja.
Also es ist immer erlaubt.
Ja.
Und das ist aber etwas, wo halt, ja, es passiert ja nicht oft, aber dass das so geht, bin ich schon gespannt. Also da gibt es ja ein paar Situationen, wo du dann selber wieder denkst, boah, den habe ich jetzt zum Glück gehalten oder so, aber reagiert hätte jetzt nicht, weil du reagierst eigentlich auf den Schläger und nicht auf den Schuh. Mhm. Den kannst du ja sowieso nicht lesen. Mhm. Wie willst du denn das? Das geht ja gar nicht. Ja. Also das ist so etwas, wo, es wird jetzt nicht oft passieren, aber das habe ich immer halt gedacht, okay, wie bist du denn mit dem? Und auch bei der Regel, wo hinter das Tor nicht oder in die Ecken nicht reinfahren darfst, mit der Scheibe, also du darfst ja wohl reinfahren, aber mit der Scheibe eben nicht berühren.
Kannst
auch
runter spazieren fahren gehen.
Ja, kannst sehen, ja. Und das war am Anfang auch ganz komisch. Für die kanadischen Tormänner, das war ganz normal schon drüben. Mhm. Aber bei uns, das war ganz neu. Und da schaust du ja mal an, boah, was muss ich? Ich muss ja voll konzentrieren auf das. Und ja, ist sehr witzig. Ja.
Instinkte aber, ausschalten. Mhm. Aber das, was du angesprochen hast, Stefan, das ist schon wahr. Viele Regeln sind passiert, um die Torhüter eigentlich zu benachteiligen.
Naja, ich glaube, es war so, benachteiligen ist vielleicht der falsche Ausdruck.
Die Stürmer zu bevorzugen.
Ich glaube, es ist darum gegangen, mehr Tore zu sehen einfach. Und die Regel mit dem Puckhandling zum Beispiel, in der NHL ist für Martin Brodeur eingeführt worden. Der war einfach wie ein sechster Feldspieler, so wie ich es früher schon gesagt habe. Der hat hinten, da haben die Stürmer gar nicht mehr hinterfahren brauchen und die Verteidiger gar nicht, weil der die Scheiben halt hinten super gehandelt. Ja. Hat man gesagt, okay, lass mal nicht zu, wir wollen, dass die Action unten in der Ecke ist. Das habe ich eher gemeint.
Er hat wahrscheinlich mehr Tore geschossen wie mir drei zusammen, oder?
Naja, so steht das.
Jetzt kommt nochmal so ein Geschichte, wo der Martin sagt, dass er gegen schwedische Auswahl ein Tor geschossen hat.
Das stimmt, aber das wollen wir nicht näher ausführen.
Das Ziel meiner Frage war eher, wie hat sich die deutsche Position verändert, seitdem du spürst?
Ja, also am Anfang war das halt so ein bisschen, ja, also wo ich daherkommen bin, weil das ja dann zum Schluss der Travis Scott gekommen, dem hast du ja nicht zuschauen können. Der hat einer auf ihn geschossen, auf den Matratzen. Der hat so zurückgekickt, dass die Scheiben schärfer zurückgekommen ist, als der umgeschossen hat. Sachen. Also lernen hast von dem einmal absolut nichts kennen. Außer halt die Coolness oder was der gehabt hat. Der hat einfach die Aura, der hat einfach irgendwas gehabt. Aber ja. Und so war ja das Eishockey eigentlich früher, die Tormänner. Und dann siehst du einmal, was sich da jetzt getan hat in den Jahren. Man sagt ja mit dem Hybrid- oder Butterfly-Stil, da hat sich schon einiges getan. Und eigentlich spielst du einfach, dass du, oder du trainierst auf das hin, dass du einfach sicher die fühlst und dass du aber Percentage spielst. Also du schaust immer auf die Percentage. Wo wäre ich am wenigsten geschlagen? Und da mache ich halt immer wieder zu. Und das trainierst du eigentlich jetzt auch so nach wie vor.
Also das ist, muss ich sagen, weil du das angesprochen hast, Butterfly-Stil. Ich kann mich erinnern, an einer Inga-Aktion haben wir da gehabt mit der kleinen Zeitung. Tore schießen bei Rene Svete. Und ich habe mich dort hingestellt und habe wirklich meinen besten Schuss ausgepackt mit einem glienen Schläger noch dazu, weil ich gedacht habe, der ist besser.
Er schiebt auf den glienen Schläger.
Vom Crager wahrscheinlich.
Ja, ja. Nein, ich bin ein Rechter.
Flex 120, seitdem hat er eine Metallplatte in der Wirbelsäule.
Jedenfalls warst du eigentlich nur unten im Butterfly und hast gesagt, ja, schieß. Und das war wirklich von den Hashmarks und das war keine Chance, dass du einen Liga-Goalie da als Hobby-Tippler irgendwie bezwingst. Das ist schon bemerkenswert, oder? Also dieser.
Ich glaube, das ist das, was er gesagt hat. Dieses Spielen mit Winkeln vor allem, glaube ich, das so ein. Der weiß, was du machst, bevor du selber warst. Ja.
Willst du damit sagen, dass ich nicht weiß, was ich auf dem Eis tue?
Richtig. Ja, aber das ist richtig schwer. Richtig. Das ist richtig schwer, wenn du so einen hast, der was nicht weiß, was er tut, dann weißt du als Tormann auch nicht, was er tut.
Es gibt ein Video von.
Schwarzbrottaktik.
Es gibt ein Video, glaube ich, von Jonathan Quick auf YouTube, wo er erklärt, wie er safe entsteht. Und er sagt, eigentlich reagiert er nur auf Körpersprache vom Stürmer, macht er die Hüften auf, macht er die Bewegung, Und dann ist es nur noch ausrechnen, ob sich
so oder so ausgeht.
Dort stehen und ob sich ausgeht in Wirklichkeit. Ein Thema, das wir immer wieder hören, ist die Situation mit ausländischen Tormen, also Legionären im Tor. Wir haben im Nationalteam seit Jahren das Thema, du hast immer gute Torleute, aber du hast keine Finnen, die 8 Leute in der NHL spielen. Wir haben mit dem Rainer Divis erst einen NHL-Tormann gehabt. KT, gerade das beste Beispiel, du hast einen jungen Tormann, der spielt, der Tormann verletzt sich, der Anta, du holst sofort einen Legionär nach. Ja? Großer Aufschrei in Klagenfurt, jetzt haben wir einen, der eigentlich spielen kennt. Wie siehst du das? Sind die Österreicher nicht gut genug? Ist die Qualität nicht da? Fehlt da die Ausbildung? Oder kriegt sie eigentlich nie eine Chance?
Von allem ein bisschen. Also es fängt natürlich, die Coaches gibt es ja noch auch nicht, also in der Tiefe jetzt. In ganz Österreich. Die Tiefe von Tormann-Trainer gibt es nicht. Es gibt wenige. Natürlich in Klagenfurt haben sie einen. Wir haben in Villach den Patrick Machreich. Da wird gearbeitet. Aber es gibt es in Österreich nicht wirklich. Der Starke ist jetzt in Wien. Der wird das ja auch gut machen.
Vergiss den Kirschi nicht.
Was Kirschi? Na, ja gut, der Kirschi ist...
Das kriegen wir wieder einen Leserbrief.
Ja. Anonym.
Nein, aber es hat was nicht mit jeder Verein.
Liebe Grüße übrigens.
Ja, zum Beispiel in Innsbruck haben wir keinen gehabt, die letzten 5 Jahre. Ja, und da hast du einfach selber, du hast einfach was da halt passt. Aber es hat eh immer gut funktioniert.
Was du für richtig befindest.
Ja, genau. Ja.
So wie du dich wohlfühlst.
Selber ist man immer der beste Trainer. Eigentlich, das stimmt ja eh, aber trotzdem, du brauchst aber halt dann mit dem, was man reden
Einstellung
kann.
Von den jungen Keepern?
Nein, das würde ich eigentlich nicht sagen. Die wollen ja auch, die geben ja trotzdem ihr Bestes. Aber sie brauchen natürlich gutes Coaching und Chancen. Und die sind halt... Ja, so gut wie gar nicht da.
Gibt es irgendwas, weil wir haben über junge Torleute geredet und Nachwuchs geredet. Wenn du jetzt einem jungen Tormann irgendwas sagen müsstest oder sagen müsstest, hey, die Chancen sind dünn gesät, seien wir uns ganz ehrlich. In einer Bundesliga, also in Österreich Fuß zu fassen, was würdest du ihm trotzdem raten, an was zu arbeiten? Weil ich sehe echt, ich schaue in die Halle ein, es gibt einen Haufen junge, gute Torleute, die wollen, ja, die absolut. Kennen, die wuseln um, ist eine coole Position. Was würdest du dem raten?
Aber in Österreich ist es so schwer, die müssen einfach ins Ausland. Wirklich, nach genau, Finnland oder das muss einmal das Geld haben, das muss einmal von daheim weg wollen. Das will ja auch die wenigsten wahrscheinlich. Also das ist brutal schwer. Aber was ich eigentlich sagen würde, was man machen sollte, man sollte österreichische Tormänner, weil jetzt wird es ja wirklich eng nachher, eine gewisse Anzahl von Spielen einfach geben müssen, also von der Liga aus, dass du
sagst, also als Vorgabe,
dass ein Österreicher 10, 15 Spiele einfach spielen muss und den Rest kann jeder Ausländer spielen.
So wie der Martin und ich Golf Turnier spielen, wir müssen ein paar Drives von ihm nehmen.
Nein, aber das war in Russland zum Beispiel so, oder? In Russland haben sie keine guten Tormänner gehabt. Und jetzt gibt es den Wasilewski und die ganzen, aber die sind nur rausgekommen, weil sie in Russland gesagt haben, ja, keine ausländischen Tormänner mehr. Zum Beispiel.
Guter Ansatz.
Ja, ist ja kein schlechter Ansatz, oder?
Man muss nichts neu erfinden, man muss nur die besten Regeln abschauen von den guten Nationen.
Genau. In dem Fall sagen wir?
Wir schauen uns jetzt was ab.
Wir zwar. Ich glaube, bei uns ist der Zug abgefahren.
Bei mir bald. Ein paar Jahre gibt es noch, oder?
Ein paar Jahre gibt es noch.
Und die Abschiedsfeier machen wir dann da, oder?
Ja, passt.
Wir richten es mir aus. René, danke.
Danke
cooler Podcast.
Euch.
Vielen Dank. Und vor allem gute Erholung. Dass
du gute Besserung für dein blutunterlaufenes Auge.
Ja. Danke euch.
Danke dir.